Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Blick Sport Podcast Pro und Contra. Diese Woche mit mir, Dino Kessler und dem Stefan Roth, der Emanuel Gysi ersetzt, der immer noch in der Ferien ist. Vertretung übernimmt er von der Vertretung von Michi Wegmann. Verdankenswerterweise hat er zweimal ausgeholfen. Jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Die Themen, die wir das mal haben, sind eigentlich klar. Frauen-WM reden wir drüber. Roger Federer in Wimbledon, Copa America, Messi, Formel 1 und noch ein bisschen mehr Fußball. Bis gerade.
Pro
und Contra.
Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen da zuerst noch die Scheissponys.
Frauen-WM. Begeistert gewesen bin ich, muss ich sagen. Ich habe etliche Matches geschaut. Nicht nur K.O.-Spiel. Der Fortschritt auf dem Feld hat mich überzeugt. Es hat Spielzeug gegeben, Dramatik, Dynamik, Spannung, Athletik. Ich muss sagen, es war wirklich ein gutes Spiel gewesen. Nur hat die Fußball-WM der Frauen für mich ein bisschen eine Überfrachtung erlebt an politischen Themen. Dass man die einzelnen Sachen betonen muss, finde ich gut. Sie müssen auch kämpfen, aber es gibt Sachen, die Megan Rapinoe, die mir sehr gut gefallen hat von der WM, hat für mich ein bisschen zu viel Eigenfuß gespielt. Es ist immer nur um sie, um den Trump gegangen. Was meinst du?
Ja gut, dich stört vor allem wahrscheinlich der Begriff Equal Pay, oder? Das sticht dich gerade.
Muss ich also, zugeben, also
gleiche Bezahlung für Männer und Frauen.
Gleiche Bezahlung, ja. Gut, stark differenzieren. Im Sport finde ich es problematisch, weil Frauen ja gleichstellig betonend verlangen Gleichberechtigung. Und für mich ist im Sport halt das Verursacherprinzip gültig. Das heisst, man kann das Geld ausgeben, was man verdient. Und die Frauen verdienen mit dem Fußball selber noch nicht so viel, wie sie eigentlich gerne hätten, wie sie gerne verdienen würden. Da finde ich einfach, dort bleiben sie sich nicht ganz treu. Also, sie wollen unabhängig sein, sie wollen als eigene Sportart wahrgenommen werden im Frauenfußball. Der muss sich dann aber auch irgendwann einmal selber finanzieren. Dass FIFA da querfinanziert, kann ich noch verstehen, aber wenn es dann ins Profi-Business geht, dann verstehe ich es dann gar nicht mehr.
Mir gefällt grundsätzlich gut, dass sich die Frauen für ihre Anliegen einsetzen. Ich finde, etwas, was im Mannenfußball ist, kommt das viel zu kurz. Ich meine, man sieht da kaum mal einen Topspieler, der sich einsetzt für sportpolitische Themen. Ich meine, dann ist es egal, was in Katar passiert oder sonst im Fußball nicht so laufen muss, wie es sollte sein. Und das gefällt mir, dass die Frauen sich einsetzen für ihre Sache. Und ich bin mit dir nicht ganz, wir sind uns da nicht weit auseinander. Ich glaube auch, dass das Geld, wenn es mehr Geld muss verdienen, muss das zuerst generiert werden. Und wenn man das sieht, jetzt die WM, welche Beachtung die gebracht hat und sportlich interessant war, glaube ich, das wird kommen, dass auch für Frauenfußball regelmäßig verfolgt wird und dass für Fernsehanstalten interessant wird, dass Beträge reinfließen, dass gezahlt wird dafür und für das. Dann gibt es höhere Löhne auch für die Spielerinnen. Aber da bin ich mit dir einig, dass das Verursacherprinzip, das Geld muss reinkommen, das muss reingespielt werden.
Ja,
das
schlussendlich.
Das ist nicht ein Fonds, der Geld verteilt
wird. Nein, das sind ja nicht Staaten, die den Sport so fördern, dass Milliarden können ausgeschüttet werden. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber auch Fußball-WM ist ja ein Geschäft, oder? Es wird Geld eingenommen aufgrund von der Werbung, die man macht mit dem Sport selber. Und dann rechnet sich dann das irgendwann. Da müssen wir bei der FIFA natürlich nicht von Transparenz reden und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Aber das Geld, das kann ausgeschüttet werden, wenn man wirklich Transparenz hätte, dann könnte man feststellen, wie viel Geld wird durch die Frauen generiert und wie viel kann ausgeschüttet werden. Und das Geschrei, muss ich sagen, nach Equal Pay ohne diese Basis finde ich verfehlt. Weil dann geht es wieder darum, dass die Frauen durch die Männer querfinanziert werden. Und das ist nicht der Sinn von der Gleichstellung oder der Gleichberechtigung.
Ja, aber wenn man jetzt das gesehen hat, der Frauenfußball hat sich gut positioniert.
Finde ich auch.
Auch in moralischer Hinsicht. Oder? Man hat das Gefühl, dort wird sauberer gespielt, dort geht man miteinander korrekter um, es ist sportlicher, vielleicht ein bisschen Sport wie früher fast, oder? Und nicht so hochkommerzialisiert, aber es ist ein Bumerang. Das Hochkommerzialisierte, das hat ja auch viel Geld reingebracht im Mannenfußball und im Frauenfußball kann man sich dort jetzt ein bisschen neu positionieren als Alternative zu dem dreckigen Fußballgeschäft und durch das wird man interessant werden für Sponsoren, für Fernsehübertragungen,
genau.
Für anderes Publikum und das wird Geld generieren. Ob das längerfristig dann wieder im Frauenfußball richtig gut oder ist wieder eine andere Frage, dann wird sich wieder im Mannenfußball annähern. Aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass Woche für Woche Stadien gefüllt werden für Frauenfußball. Das ist ein Sommerereignis für ein grosses Turnier. Das nächste ist 2021 die EM in England, glaube ich. Und ja. Das wird dort noch verstärkt nochmal der Fall sein.
Ja, ich glaube, etwas dürfen wir nicht vergessen. Die Amerikanerinnen müssen natürlich schon ein bisschen über den Tellerrand raus schauen. So stark und so populär wie der Frauenfußball in Amerika ist, ist er sonst wahrscheinlich nie. Es ist am Kommen, es wächst. Darum, finde ich, sollte man dem auch Zeit lassen und nicht genau in die gleichen Mechanismen verfallen wie Männerfußball. Und das Equal Pay Geschrei, das geht für mich ein bisschen in die Richtung. Weil wenn auch Megan Rapinoe genau darüber nachdenkt, wo das Geld herkommt, dann muss ich auch sagen, wir generieren das noch nicht selber. Aber die Chance ist da. Darum finde ich, es muss eigenständig werden, es soll etwas anderes sein. Sie sagen ja auch, man muss es nicht vergleichen, man soll es nicht vergleichen mit dem Männerfußball. Wir machen etwas anderes. Ich finde das Produkt gut. Dann muss es aber natürlich wachsen und dann wird sich die Bezahlung irgendwann angleichen. Vielleicht nicht im Profibereich, das wird schwierig, weil eben, wie gesagt, in Amerika haben wir andere Verhältnisse. Die Bundesliga hat, glaube ich, 42'000 Zuschauer im Schnitt und die Damenbundesliga 800. Also, wenn man da von Equal Pay redet, dann hat man einfach etwas nicht verstanden. Das sind Geschäftsmodelle. Das ist nicht Wohltätigkeit, sondern da wird das Geld ausgegeben, was man einnimmt. Aber das muss man zuerst einnehmen.
Fairerweise muss man sagen, dass Megan Rapinoe fast über nichts mehr anders befragt wird. Wenn sie an einer so Frauen-WM antritt vor einer Pressekonferenz, dann kommt eine sportliche Frage, nämlich ob sie zu Wege ist, kommt, um zu spielen im Finale. Und der Rest sind alles politische Fragen. Trump ist natürlich ein super Name, um Aufmerksamkeit generieren. Und die Gender-Debatte, die Equal-Pay-Debatte ist natürlich etwas, das weitergeht als nur über den Sport aus und darum das sehr interessant ist, dann die Frage so zu stellen. Und dann, finde ich, kann man ihr keinen Strick daraus drehen, dass sie dann dazu Stellung bezieht und sich für ihre Sache, für ihren Sporttag, für ihre Kolleginnen einsetzt.
Oder Strick drehen wird er nicht. Ich bin einfach ein bisschen erstaunt gewesen, bin vor der WM begeisterter gewesen, aber ihr als nach der WM, muss ich sagen. Und zwar gestört hat mich auch nicht das Equal Pay, dort bin ich einfach nicht gleicher Meinung wie sie. Was mich gestört hat, ist, dass sie die Bühne gezielt nur dazu oder zu stark dazu missbraucht hat, um mit dem Trump ihre Gefechte auszuziehen. Und das passt mir irgendwie nicht, weil das geht, ja, das ist natürlich auch reflexartig, weiss man ja genau, wenn man als Sportler gegen den Trump schiesst, dann hat man die ganze Welt hinter sich, mehr oder weniger. Und das finde ich ein bisschen, irgendwo ist dann die Mannschaft für mich zu kurz gekommen. Also sie sagt dann, wir gehen nicht, wir machen das nicht, das wollen wir nicht. Ja gut, das kann sie jetzt wenn anders ausfechten.
Aber das hat sie eigentlich schon im Vorfeld von der WM mal gesagt, das ist immer wieder aufgekocht worden und das ist halt, wer sie ist als Sportlerin und als Frau, wo so auftritt und sich so positioniert und dass sie nachher dann nicht einen Rückzieher macht, ist logisch, trotz WM oder auch dank WM, dank der Plattform, die man dann hat. Ich sage, Trump zu kritisieren ist international vielleicht ein bisschen attraktiver, als es in den USA ist, wo man sich auch viele Leute kann gegen sich aufbringen, oder?
Absolut. Wir schließen das Thema ab und kommen zu unserem Lieblingsdenkspieler, glaube, sind wir uns einig, oder? Bin ich da falsch? Wie weit schafft es Roger Federer in Wimbledon? Er hat jetzt gerade den 99. Sieg eingefahren dort. Ist auf der Spur von Jimmy Connors als Rekordhalter auf Rasen dort in Wimbledon. Aber wie weit schafft es? Bis jetzt ist es ziemlich einfach gegangen. Jetzt kommt der Kenny Kishori, wird eine grössere Nummer, das wird ein zähere Brocken sein. Und nachher wartet Rafael Nadal auf dem Weg zum Sieg. Dann kommt, wenn er aus dieser Tableau-Hälfte rauskommt, nur zum Erklären, was es geht, dann kommt erst Djokovic, werden im Finale so weit. Schafft es der Federer überhaupt so weit?
Also gut, Nishikori, da bin ich verhalten optimistisch, dass es gut kommt. Ja, ich glaube, dass die Hürde sollte Federer nehmen können. Das ist Wimbledon, er ist gut drauf, hat sich Schwung aufgenommen in der letzten Runde. Ich glaube, das packt er. Und dann schauen wir weiter. Du hast jetzt schon gesagt, dann kommt Nadal, vielleicht steht der Herr Querry hat vielleicht andere Vorstellungen. 2 Meter Mann, der doch auch schon im Halbfinale war in Wimbledon. Ja, das müsste man dann sehen, ob dann wirklich nachher der Verlauf so ist, wie du siehst.
Ich lasse mich gerne überraschen. Ich habe einfach, wenn ich an Nadal denke, dann packt mich das Grauen, so wie der auftreten ist, nur schon in Paris und jetzt auch wieder auf Rasen. Sogar mit seiner Vorgeschichte von viel Verletzungen, die er hatte. Raubbau am Körper und so weiter. Und jetzt steht er auf dem Platz, als ob nichts gewesen wäre. Und wenn er so spielt und in so einer Verfassung ist, ist der wahrscheinlich nur schwer zu schlagen, egal wer da kommt.
Grundsätzlich ja, der Nadal ist mental ein Tier, eine Maschine, eine unglaubliche Figur, was er also wahrscheinlich einer von den grössten Sportler in diesem Bereich aller Zeiten und ja, wirklich in jedem Bereich. Aber wir reden von Wimbledon und Roger Federer in Wimbledon gegen den Nadal, dort würde ich jetzt nicht gegen den Roger Federer wetten.
sollte man eigentlich nicht aufgrund von der Vorgeschichte. Seine 8 Erfolge geben eigentlich nur am Federrecht, wenn man sie so anschaut. Trotzdem, vielleicht ist das auch ein Mechanismus, irgendein Reflex von mir, dass ich quasi Angst kriege, weil ich hoffe, dass der Roger durchzieht und dann auch wieder mal schlägt. Also das sind schon Duell gewesen früher. Nicht nur auf Sand, wo meistens der Nadal gewonnen hat, sondern eben auch in Wimbledon. Ich mag mich an das Finale erinnern, wo wahnsinnig lang gegangen ist, wo man mitgefiebert hat, mitbibert hat und am Schluss hat es dann gleich nicht gelangen. Ich glaube, das ist mir geblieben. Und so ein episches Duell wird ich eigentlich gar nicht mehr sehen. Am liebsten in 3 Sätzen von der Federer, wenn es irgendwie möglich ist. Nur kann man sich das gar nicht vorstellen, dass der Nadal in 3 Sätzen geschlagen wird von irgendjemandem.
Ja gut, also ich möchte das so oft wie möglich sehen, die epische Duell Federer Nadal. Und ich hoffe, dass wir noch 2-3 Jahre mehr von diesen Duellen können sehen. Und ich glaube, auf höchstem Niveau wird man es sehen. Ich glaube, die Spiele sind tatsächlich, was unglaublich ist, noch mal besser geworden über die Jahre. In diesen Bereichen haben weiter Fortschritt gemacht. Und darum haben sie auch nicht zugelassen, dass die Gap, die Lücke geschlossen worden ist von den Jungen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es noch mal ein episches Duell gibt. Und dort ist natürlich wirklich, dort habe ich dann auch ein bisschen Angst vor Nadal wegen seiner mentalen Stärke.
Aber es ist gleich erstaunlich, jetzt mal abgesehen vom Federer Nadal, von dem Duell, dass die Liga von den außergewöhnlichen Gentlemen Nadal Federer so lange kann bestehen gegen die jüngeren Spieler, oder? Da heisst es immer wieder, Zverev kommt, dann kommen wieder andere. Schlussendlich haben wir die 3.
Ist fast wie im Fußball, Messi, Ronaldo,
oder? Sind einfach immer noch da, oder? Und sie sind immer noch dabei. Sie scheitern nicht in der ersten Runde. Sie schaffen es immer weit in diesen Turnieren. Da muss eine wahnsinnige Qualität drum sein. Plus noch Gesundheit. Und das ist eine Riesenleistung von den 3 Gentlemen.
Ja, ich fasse es irgendwie auch nicht ganz. Ich habe eigentlich schon mehrmals gedacht, irgendwann müssen doch die Jungen kommen, sie müssen kommen. Und ja, jetzt sind in den Viertelfinals in Wimbledon keine Jungen dabei. Und ja, man muss noch ein bisschen länger warten auf die jungen Gentlemen. Vielleicht sind die fast ein bisschen ehrfürchtig gegenüber den älteren Herren.
Muss sein, dass sie sich gar keine richtige Chance ausrechnen. Vielleicht schafft es Randy Murray zurück. Hat ja überraschenderweise Comeback gegeben nach seiner Hüftoperation. Jetzt einmal im Mixed, glaube ich, oder im Doppel. Und der Weg zum Einzel ist dann schon noch länger. Also dort wird dann ganz anders gespielt als im Doppel. Darum müssen wir da noch ein bisschen vorsichtig sein.
Reden wir über das, wenn es so weit ist.
Es wäre schön, muss ich sagen. Weil der Murray war auch eine Figur, die ab und zu mal noch für Aufsehen gesorgt hat. Seine Mutter muss ich zwar nicht immer sehen auf der Tribüne. Aber er selber auch immer ehrgeizig und wahnsinnig frech gespielt und die Leute auch mal herausgefordert und besiegt dann. Also der würde schon noch gut tun.
Aber es ist eben auch nicht mehr wirklich jung, oder? Das gehört dann auch noch nicht zu einer richtigen, also ein Generationenwechsel wäre das auch nicht mehr, das müsste von jemand anders herkommen. Irgendwann mal wird es so weit sein, aber wahrscheinlich müssen die warten, bis die älteren Herren Nadal, Federer und Djokovic sagen, ja, wir haben genug.
Schauen wir weiter. Copa America. Brasilien hat zum 5. Mal, glaube ich, den Titel geholt dort.
Also zum 5. Mal daheim.
Zum 5. Mal daheim. Was nicht allen gepasst hat, Leo Messi hat sich ziemlich dezidiert geäussert zu diesen Vorgängen dort während der Copa America. Hat von Korruption geredet und ist ziemlich deutlich geworden. Also Korruption auf allen Ebenen. Verband, Schiedsrichter, alle haben im gleichen Strick gezogen, um den Sieg von Brasilien möglich zu machen. Und nur das ist der Grund, dass Brasilien daheim auch hat können gewinnen.
Also das ist sehr enttäuschend, dass der Lionel Messi sich zu diesen Aussagen hier reissen lässt. Ich finde, das ist ein Mangel an Klasse. Wirklich. Also meine grundsätzlich, die Copa America kann das nicht verfolgen. Ich bin in Südamerika gsi, ist wirklich eine Enttäuschung gewesen, sportlich. Es war nicht ein gutes Turnier gewesen, aber Brasilien ist die beste Mannschaft gewesen, und die richtige Mannschaft hat das Turnier gewonnen am Schluss. Ich verstehe, dass man in Argentinien und der Messi hat einen enormen Druck, der auf ihm lastet, wenn er in der Nationalmannschaft spielt. Enttäuscht war nach dem Halbfinale gegen Brasilien, wo zwei strittige Szenen das VAR nicht eingegriffen hat und mögliche Penalties zumindest angeregt hat. Da verstehe ich die Enttäuschung, aber dass man nach einem Tage später, nach dem Spiel um Rang 3, wo er ja sicher nicht zu Recht vom Platz gestellt wurde, noch hersteht und vor Korruption anfängt, das ist starker Tobak. Und wenn es nicht der Messi wäre, würde man da sehr hart durchgreifen und dann nicht so schnell wieder international Fußball spielen lassen. Ich habe das Gefühl, der Messi kommt mit dem durch und das finde ich enttäuschend.
Gut, er hat eine rote Karte gekriegt. Das heisst, er ist ein Spiel mindestens gesperrt. Und die Sperre wird er in der WM-Qualifikation wahrscheinlich absitzen. Genützt hat es auch nichts. Also, ja, also, überrascht ist ja niemand. Wenn man südamerikanischen Fußball in Zusammenhang mit Korruption bringt, dann zuckt niemand mit den Schultern. Sondern sagen alle, ja.
Also die Sperre wird er der nächsten Copa müssen absetzen, wahrscheinlich, wo ja schon wieder das nächste Jahr ist, wenn ich kein Turnamt mache und dann die WM-Qualifikation erst später anfahrt. Aber ich glaube, Die Frage wäre, ob der mal richtig aus dem Verhältnis... Also ich meine, das ist ganz starker Tubak, zu sagen, da ist Korruption Hintergrund, da ist das Turnier manipuliert worden zugunsten vom Veranstalter. Ich meine, ich würde nicht sagen, dass ich den Funktionären im südamerikanischen Fußball würde trauen. Jetzt ist so viel passiert in den letzten Jahren.
Eben.
Aber ich würde jetzt doch sagen, nicht auf dem Platz, sondern vieles, wenn es darum gegangen ist, Gelder hin und her.
Fernsehverträge und so weiter.
Dort ist sicher nichts sauber gelaufen sogar. Aber
und dann fragt man sich, wieso soll es denn auf dem Platz sauber laufen, wenn man zum Teil die Schiedsrichterleistungen anschaut, Diskussionen um das VAR, dann könnte man schon auf die Idee kommen, dass da auch auf dem Platz nicht alles sauber läuft. Nur, die Frage ist das nicht einfach nur ein Reflex vom Verlierer? Die anderen hätten es vielleicht auch gemacht. Das ist auch ein bisschen die Art vom Südamerikaner, dass er dann halt zu Ausreden zur Flucht nimmt. Und man darf nicht vergessen, die nächste Coppa ist, glaube ich, in Brasilien und Kolumbien, oder? Also dann wird ja Argentinien und Kolumbien, glaube ich. Oder Uruguay.
Uruguay, Kolumbien, jetzt machen wir
das. Argentinien ist Gastgeber.
Und Kolumbien, oder?
Und dann wird wahrscheinlich Argentinien auch irgendwie profitieren von dem Heimvorteil. Und dann gleicht sich das Ganze wieder aus und die anderen werden ausrufen. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich finde es sympathisch, dass der Messi das Thema mal auf den Tisch bringt. Vielleicht löst das etwas aus. Oder überschätze ich da unsere Freunde in Südamerika?
Ich weiß nicht, ob es etwas auslöst. Ich wollte nur mal sagen, etwas, was wir jetzt vielleicht gar nicht berücksichtigt haben, ist das VAR. Oder? Das VAR, finde ich, ist eigentlich eine super Sache. Aber es tut Ansprüche quasi hervorrufen, dass man denkt, jetzt kann es keine Fehler mehr geben und es wird weiterhin auch dort Diskussionen geben und da gibt es keine perfekte Schiedsrichterleistung dank Videohilfe. Die wird es nie geben, es sind weiterhin Menschen im Einsatz, die Sachen anders taxieren. Aber für den Fußballer, der hat dann immer das Gefühl, ja, am Fernsehen müssen sie es doch sehen, dann muss es nachher 100% richtig sein und durch das entsteht das Gefühl, dass wenn dann nicht so entschieden ist, wie man es selber einstuft, dass es manipuliert ist, dass es, dass es korrupt ist und das würde ich nicht unterschreiben. Das finde ich wirklich gefährlich, wenn man in die Richtung geht von Topsportlern, die sonst nie sich positionieren, die einige Fragen herstellen. Und Korruption ist ein grosses, ganz grosses Wort, finde ich, und das geht nicht.
Gut, schließen wir das Thema ab, schlönen aber direkt den Bogen zum Neymar, der auch mit Brasilien zu tun hat, in Brasilien aber nicht gespielt hat. Aus verschiedenen Gründen ist erstens mal verletzt, zweitens spielt sich neben dem Spielfeld auch noch irgendetwas ab, was nicht sehr appetitlich ist, schlönen wir das mal weg. Müssen die selber lösen irgendwann. Auf jeden Fall ist der Neymar massiv in Kritik geraten. In Brasilien, von seinen Landsleuten auch. Die Mannschaft hat ohne ihn gewonnen. In Paris will man ihn auch nicht mehr. Heisst jetzt, er hat die Freigabe gekriegt, kann irgendwo hinwechseln, wenn es valables Angebot reinschneidet. Der Neymar hat sich in den letzten Jahren eigentlich selber zu Grund gerichtet.
So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, er hat jetzt gerade eine Phase, wo er sicher nicht so gute Schlagziele hat. Eben, dass er an dieser Copa, die Brasilien gewonnen hat, selber nur auf der Tribüne gesessen ist und hat höflich applaudieren und ein bisschen an den Partys dabei sein, ist sicher nicht förderlich. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat der Paris-Abstecher sich für ihn nicht gelohnt. Ich meine, wenn man von Barcelona weggeht, hat man einfach in der Regel nicht so viele Chancen dabei zu gewinnen, weil es ist ein Club mit enorm viel Goodwill auf der ganzen Welt. Wenn man nur hier reist, sieht man überall Kinder mit Barcelona rein, wie öfters in Asien, in Südamerika oder in Europa ist. Und,
ja gut, das ist klar, ja. Aber jetzt geht es um den Neymar und Barcelona.
Und er, als er weg ist von Barcelona, hat das Gefühl gehabt, er sei grösser als er war. Und dort, mit dem hat er auch Erwartungen geschürt, die er nachher nicht hätte erfüllen konnte. Und Paris Saint-Germain ist nicht mal in die Nähe von der Champions League gekommen.
Ja, er wollte grösser sein als die wirklich Grossen, nämlich Messi und Ronaldo, mehr verdienen auch, mehr Anerkennung kriegen. Aber für das fehlen vor allem die Leistungen auf dem Platz. Erstens mal die, zweitens ist er viel verletzt. Drittens sorgt er für Aufsehen mit seinen Schwalben, mit seiner Theatralik. Mit Vorfällen neben dem Platz geht, hat Ronaldo auch. Da ist einfach... Er hat sich ein bisschen in ein schlechtes Licht gebracht in den letzten 2-3 Jahren, muss ich sagen. Und er hat viel von seiner Ausstrahlung auch eingebüßt. Man hat immer das Gefühl, das ist halt einer, der ein bisschen unbeschwert ist, der das Leben auch ein bisschen genießt. Das allein wäre noch sympathisch, wenn es irgendwo eine Grenze hat. Plus die Leistungen auf dem Platz stimmen. Aber wenn du mehr verletzt bist, als auf dem Platz stehst, plus dann leistest du noch die ganze Zeit der Eskapade. Und da wieder eine Anekdote führen, dann muss ich sagen, nein, der ist eigentlich nicht mehr tragbar. Wieso soll Barcelona jetzt so viel Geld zahlen, für die frage ich mich. Weil der Abgang, den er hatte, dort war ja auch nicht ganz luperein gewesen. Jetzt macht er in Paris eigentlich wieder das Gleiche, bestreikt das Training. muss sagen,
ich würde jetzt nicht gerade von Streik reden. Man hat ja gesehen, wie der Knöchel ausgesehen hat vor der
Kuppa. Ja gut, er musste anwesend sein, sagen wir es so. Ja, und das hat er nicht gemacht.
Aber ich glaube, dort haben ja beide Seiten ein bisschen angefangen, den Blinker rauszutun für die Trennung. Oder? Also ich meine, wenn man über die Aussagen von Leonardo von Paris gehört, man sagt, ja, wenn das Angebot kommt, das gut, das korrekt Angebot. Das ist natürlich sehr ein Ermessensspiel, aber die Türen ist offen zum Gehen. Und ich glaube, von beiden Seiten her. Und dort geht es dann darum, dass man das Gesicht behaltet. Aber es muss jemand das Geld herlegen. Und wir reden von sehr viel Geld, oder? Eben, 22 Millionen Euro kosten, wenn es mir recht ist.
Also mindestens Dimension. Das will Paris ja zurück, oder? Und Barcelona muss noch von den Griezmann zahlen. Heisst zwar, das zahlt er selber die Ablösesummen, aber das ist ja eigentlich der Club, der sie zahlt. Also wo nehmen die das Geld her? Erstens mal. Zweitens, wenn sie so viel Geld ausgeben für den Mann, wo sie quasi versäckelt hat vor ein paar Jahren und jetzt nur noch durch Eskapaden auffällt, ist der überhaupt noch so viel wert? Also ich frage mich dann schon, lohnt sich so ein Investment noch? Weil Barcelona hat ja den Messi als Superstar und der Neymar ist, so wie ich das einschätzen kann, jetzt kommt nicht einmal ansatzweise am Messi her auf dem Platz.
Ja, wir haben vorher über Tennis geredet, wie weit die nächste Generation von Federer und Co. Entfernt ist. Der Neymar ist näher an Messi als Ronaldo, würde ich sagen, vergleichsweise. Es ist keiner in den letzten Jahren so näher an die hergekommen wie er.
Und wer? Also, er wäre näher. Er steht ja nie auf dem Platz. Also, da fehlt mir schon der Beweis. Und dann, wenn er als Superstar zu PSG geht, dann muss er ja quasi der Spieler sein, der den Club insbesondere in der Champions League weit bringt. Und das hat er nicht gemacht. Auch dort ist wieder durch Eskapaden aufgefallen, hat den Schiedsrichter beschimpft und so weiter, obwohl er nicht gespielt hat. Das sind einfach so Sachen, wo ich sagen muss, das bewirkt eine riesen Ablehnung in der Bevölkerung, auch bei denen, die ihm eigentlich wohlgesinnt sind. Und da muss ich sagen, wieso machst du so etwas? Das ist vollkommen verkehrt. Du demolierst dein eigenes Image wegen nichts und wieder nichts.
Ich bin dagegen, dass man Leute, die verletzt sind, dafür kritisiert. Das kann passieren, aber dass man ja zu verletzt ist, sicher mehr verletzt, als es gut ist für ihn. Aber ich glaube, Neymar würde ich primär in dem Bereich kritisieren für seine Theatralik, wo sein Ruf gelitten hat in der letzten WM, das Umrollen, wenn ich berührt bin, und das Theater immer. Ich glaube, es ist ein sehr guter Fußballer. Er kommt am nächsten in den Top 2 und zurückzugehen zu Barcelona würde ihm sicher helfen. Und ich glaube, es wird auch passieren.
Schauen wir, ob es klappt. Jetzt schlagen wir mal den Bogen zur Formel 1. Wir haben vor knapp zwei Wochen in Spielberg, Österreich, etwas erlebt, was man noch selten gesehen hat, die Saison. Nämlich Mercedes ist dominiert worden, die sind sogar abgefallen, haben nachher von Problemen geschwätzt mit der Kühlung. Sie haben den ganzen Antriebsstrang nicht können auf Temperatur halten. Und das ist sehr suspekt. Ja, also so ein perfektes Team, wo eigentlich alles im Griff hat, permanent.
Verstehe ich dich richtig? Willst du uns sagen, die haben absichtlich verloren?
Das wollte ich nicht sagen.
Doch, das ist es, will
ich
sagen.
Nein, ich finde es einfach ein bisschen schottisch halb hoch, muss ich sagen. Wenn so ein perfektes Team, das wirklich alles im Griff hat und für alle Eventualitäten gerüstet ist, von ein paar Grad Wärme überrascht werden und dann die Motoren plötzlich nicht mehr laufen. Sie haben zwar ein bisschen Mühe gehabt, schon letztes Jahr in Spielberg, es ist einfach Strecke, die noch nicht passt, aber dass so demontiert werden wie das mal, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn die wirklich Vollgas gegeben hätten, ich habe jetzt das Gefühl, sie haben nicht absichtlich verloren, aber sie haben aus politischen Gründen gesagt, wir müssen nicht unbedingt gewinnen dort. Wir schauen mal, wie es läuft, weil der Druck ist schon recht gross gewesen vor dem Rennen. Alle haben gesagt, die Formel 1 ist nur noch langweilig, Mercedes gewinnt jedes Rennen. Die haben überhaupt keine Chance, um mal auch nur in die Nähe kommen von der Silberpfeil. Und dann passiert es
euch. Darf ich ganz kurz einfach fragen, also die haben nicht wollen, zu 100% gewinnen, sagst du?
Das machen wir ein bisschen Eindruck. Also wie es kommuniziert worden ist, es ist schon, ja,
das so, kann ich mir gesehen,
wenn Mercedes ein Problem hatte, früher mal in Rennen, wo es nicht Erste geworden sind, vielleicht nur Zweite und Dritte, dann ist schon eine riesige Grundsatzdiskussion losgetreten worden, was sie jetzt machen müssen, jetzt müssen wir über Bücher und so weiter, und jetzt hat man einfach nichts gehört. Das ist einfach, ja, England, Silverstone ist dann wieder unsere Strecke, dort dominieren wir dann wieder. Etwas Ähnliches haben wir in Montreal gesehen, dort hat zwar der Hamilton gewonnen aufgrund von der 5-Sekunden-Strafe gegen den Sebastian Vettel, aber dort sind es auch hinten drin gewesen. Tatsächlich gibt es Strecken, wo der Mercedes nicht ganz rund läuft aufgrund von der Aerodynamik. Da gehört Spielberg dazu, aber dort sind es nicht einfach nur hinten angefahren, dort sind sie demontiert worden. Also, es hat dann geheißen, der Bottas hätte Motorenmanagement betrieben und hätte sich weder gegen vorne noch gegen hinten können wehren. Also das finde ich dann schon seltsam, wenn wir reden da immer noch von der Formel 1-Saison. Also innerhalb von einer Saison plötzlich überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig bist, nur weil es 35 Grad ist statt 25. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass man aus politischen Gründen doch betten hat, Mercedes, vielleicht müssen das Rennen nicht auch noch gewinnen, dann können wir nämlich das Ganze wieder ein bisschen gerade rücken. Und wahrscheinlich hat man gedacht, wenn Ferrari jetzt gewinnt, dann ist alles wieder gut, dann sind die zufrieden. Die Italiener sind schon schnell zufrieden. Wenn sie ein Rennen gewinnen, haben sie das Gefühl, sie sind wieder auf Augenhöhe. Nur hat dann der Max Verstappen allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und von mir aus gesehen, der grosse Verlierer ist eigentlich nur Mercedes gewesen, weil das, was sie dort gezeigt haben, das entspricht einfach nicht der Realität.
Also ich glaube, Lionel Messi hat die Freude an deinen Theorien, aber ich glaube nicht, dass einige Verschwörungstheorien und Absichten verlieren und so. Ja, vielleicht bin ich naiv, aber lassen wir das.
Auf jeden Fall, Silverstone am Wochenende wird Moment sein, wo Mercedes zeigt, wo sie wirklich stehen.
Dann wollen sie wieder.
Dann müssen sie auch wieder. Das ist für sie auch das Heimrennen, obwohl Mercedes, das deutsche Team, also die Fabrik steht ja dort gerade in der Nähe von dem ehemaligen Flughafengelände. Und dort werden sie dann auch wieder zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann wird die Diskussion wieder kommen. Ja, die Formel 1 ist langweilig, es passiert da nichts, die Silberpfeil fahren vorne weg. Ja, aber dann müssen halt die anderen besser werden.
Es ist doch einiges los in den letzten paar Wochen in der Formel 1. Also, es war schon langweiliger gewesen, würde ich sagen.
Absolut, ja, es ist wirklich etwas los gewesen. Etwas los ist auch bei den Bayern.
Bayern München. Nichts ist los, oder?
Eigentlich nicht. Wobei, sie haben ja zwei Transfer, zwei Weltmeisterverteidiger geholt. Jan Fiete Arp vom HSV. Ist jetzt vielleicht ein bisschen dünnes Süppli, wenn man die Ansprüche anschaut von den Bayern. Und jetzt kommt auch noch der Captain, Manuel Neuer, der quasi über seinen Berater verlauten lässt, ja, ich würde dann eventuell schon noch länger bleiben, aber dann müssen wir schon noch ein bisschen herklotzen mit Transfers. Also das ist ja eine unglaubliche Aussage.
Ja gut, ich kenne jetzt auch die Hintergründe zu wenig, ob man dort dann irgendwann mal vielleicht auch gerne wieder ein Upgrade hätte in einem neuen Vertrag. Sein Vertrag läuft bis 2021, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vielleicht wird er da seine Position wieder ein bisschen stärken. Ich meine, grundsätzlich ist er auch international noch mit dem Ter Stegen eine nationale Konkurrenz. Also für das ist er ein bisschen angewiesen, dass er eine Plattform hat, auch bei Bayern oder sonst eben bei einem anderen Club. Aber ich sehe das nicht so düster bei Bayern. Ich glaube, die grossen Namen sind bis jetzt noch nicht geholt worden, aber wir haben jetzt Anfang Juli gut Zeit gehabt. Das geht voran, aber Mitte August fährt die Bundesliga. Da kann man, es kann schnell gehen, da kann man noch ein, zwei gute Spieler verpflichten. Im Moment ist alles ein bisschen blockiert auf dem internationalen Transfermarkt und ich traue Bayern schon noch zu, dass sie ein, zwei gute Transfers machen und sie haben ja nicht irgendwie zentrale Spieler verloren, die jetzt wirklich die Mannschaft treten in der letzten Saison. Sie sind deutscher Meister geworden, obwohl Dortmund eine sehr gute Saison hatte. Also ja. Ich glaube, dass mit Bayern muss man weiterrechnen.
Eine abschließende Frage. Haltest du für möglich, dass sich Bayern mit dem Verhalten letztes Jahr die ominöse Pressekonferenz, wo es um die Würde vom Mensch gegangen ist, wo sie selber nachher wieder angegriffen haben, das ganze Verhalten, das Gejammer, sie haben das Resultatbild hinterfragt, irgendwie das Torverhältnis nicht mehr berücksichtigt und so weiter. Man hat das Gefühl, die sind nur am Jammern, bis sie wieder vorne gewesen sind. Und dann sind sie wieder die arroganten Bayern gewesen. Könnte es nicht sein, dass sie sich selber auf dem Transfermarkt quasi rot angestrichen haben mit dem Verhalten?
Ich tue die lange Frage kurz beantworten. Nein.
Das ist einmal eine klare Antwort. Und wir verabschieden uns jetzt in den Endspurt.
Endspurt.
Da geht es ruckzuck. Wir haben drei Themen und wir hören wir mal, was die erste Frage ist.
Nick Alpiger hat die Favoriten beim Innerschweizer typiert. Schwingen, reden wir da. Ist das der Vorgeschmack auf das Eidgenössische?
Sehr eine schöne Veranstaltung war übrigens mit einem Überraschungssieger. Ja, ich hoffe eigentlich, dass das ein Vorgeschmack war, weil dann wird das Ganze unberechenbar. Jetzt hört man immer nur von den Favoriten Orlik, Vicky, Giger und so weiter. Und wenn es so wäre, dass eben diese Leute auch eine Chance haben, dann in einem Format mit 2x4 Gängen auf 2 Tage verteilt, dann würde ich sagen, ja, das ist möglich. Melinda Bencic, Wimbledon, Achtelfinale verpasst und sie hat einen Rückfall erlitten in alte Zeiten, hat wieder gewettert, tobt und gejammert auf dem Platz. Dabei hat sie ihre Emotionen ein bisschen im Griff haben, dass sie sich selber auch kontrollierter sieht auf dem Platz.
Ja gut, Tennis ist eine absolute Psychosportart und da passiert so viel im Kopf, wie sie den Entscheidungssatz dort verloren hat, aus der Hand gegeben. Das ist sicher für sie sehr bitter gewesen und mit dem muss sie vorankommen. Das ist ein Kopfprozess. Ferrari hat am Vettel den Rücken gestärkt. Ist das der Anfang vom Ende, wenn man das machen muss?
ein sehr seltsamer Vorgang, wo der Binotto da gekommen ist und gesagt hat, ja, wir stehen zum Sebastian Vettel. Der Vettel ist ihr Nummer 1 Fahrer, dem müssen sie nicht den Rücken stärken. Der muss einfach schauen, dass er gegen den Leclerc einigermaßen klarkommt. Nur der Leclerc ist cool, der fährt einfach drauf los, der Vettel ist entweder am Jammern oder am Jubeln. Zwischendurch gibt es nichts. Ich würde sagen, für den Vettel geht es noch dieses Jahr und nachher ist fertig. Das wäre es für diese Woche. Wir danken vielmals. Tun uns bitte abonnieren auf Spotify und Twitter bei den einschlägig bekannten Webseiten und Programmen, die es gibt. Danke vielmals, bis dann.